Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
Servus da draußen, hier sind wieder eure Puppen mit einer neuen Episode Puppengeschwätz. Ja, jetzt geht's in die heiße Phase der Saison. Ich glaube, die Stimmung ist schon ein bisschen nervös in Augsburg und Umland, denn man muss einfach sagen, am 34. Spieltag geht's jetzt noch um fast alles. Der direkte Abstieg ist vom Tisch, aber der Relegationsrang, der ist schon noch bedrohlich nah. Und der FCA hat noch Hausaufgaben am finalen Spieltag zu erledigen. Das drückt natürlich ein bisschen auf die Laune, ebenso wie der Blick zurück auf den letzten Spieltag und der bange Blick aufs Personal. Ja, und mit diesen einleitenden Worten begrüße ich die Rina, die Birgit, die am Wochenende im Stadion war und diese kleine Schmach gegen Dortmund am eigenen Leib spüren und erfahren durfte. Servus Birgit, wie geht's dir heute?
Servus, liebe Irina, und servus natürlich auch an alle da draußen. Ja, also ich muss sagen, der Nervositätsspiegel ist schon recht hoch, wenn ich an morgen denke. So ein spannendes Saisonfinale habe ich mir ehrlich gesagt nicht gewünscht und hoffe, dass wir das packen. Wobei ich momentan ehrlich gesagt schon eher zu den Skeptikern gehöre und relativ pessimistisch in dieses Spiel morgen gehe. Ich muss so ehrlich sein. Ja, weil halt einfach, ich weiß nicht, wir hatten jetzt so viele Matchbälle da drauf, vor der Tür, ne? Und wir haben keinen von denen so wirklich genutzt. Wir hätten es in Bochum klar machen können, zum Beispiel, ne? Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, oh, das kann doch nicht sein, ne? Ja, ich war auch gegen Dortmund im Stadion. Stimmung fand ich persönlich richtig cool. Ich stand im K-Block. Die Verabschiedung zum Beispiel von den vier Spielern. Sie war kurz, aber für mich doch sehr, sehr emotional. Ja, also gerade als André Hahn dann so in unsere Richtung gekommen ist und die UBT halt André Hahn geschrien hat und er dann mitgelaufen ist bei der Stadionrunde, muss ich schon sagen, ist mir schon Pippi in die Augen gestiegen. Ja, gutes Spiel selber. Reden wir gleich noch drüber, würde ich sagen. Aber so an sich ist Stadion natürlich immer eine coole Sache und es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ging es dir so auch, so als du in Bochum zum Beispiel warst? Du warst ja auswärts in Bochum dabei?
Ja, also minus diese Schilderungen natürlich um die Abgänge. Da habe ich tatsächlich selbst vorm Fernseher ein bisschen Gänsehaut gehabt. Und ich glaube, da denke ich mir auch, wie krass muss das im Stadion gewesen sein. Vor allem bei so einer Legende, so einer verdienten Legende wie den Hanno, um den ich persönlich auch sehr, sehr traurig bin. Alle anderen Abgänge sind ja relativ eindeutig und erklärbar. Bei Hanno finde ich es aus persönlicher Fansicht echt sehr, sehr schade, dass es auch nicht mal zu einem Abschiedsspiel, sozusagen ein letztes Spiel im FCA-Trikot in der Liga so gereicht hat. Und alleine deswegen, sage ich, müssen wir die Klasse halten, weil wie blöd wäre es, wenn Hanno dann mit dem Abstieg auch noch geht. Alleine ja, für die scheidenden Spieler, insbesondere unseren André Hahn, Fußballgott, müssen wir es einfach machen. Und in Bochum tatsächlich tat es halt auch sehr, sehr weh, das live mitzuerleben, wie immer, wenn der FCA verliert, ging dir sicher auch, dass man sich dann schon ein bisschen fehl am Platz gefühlt hat und dann immer so mit kritischem Blick zu den Heimfans bei mir in dem Fall die Bochumer rübergeguckt hat und dachte, Alter, haltet doch bitte einmal die Klappe. Es tat einfach so weh, auch vom Spielverlauf her, ja, und deswegen schön war es schon im Stadion zu sein, auch auswärts, ist immer ein cooles Gefühl, aber mit einer Niederlage das Stadion verlassen zu müssen, ein bisschen so den Walk of Shame, pöbelnde Bochumer, das hätte ich nicht haben müssen, muss ich ehrlich sagen. Und dass wir jetzt noch so tief drinstecken im Abstiegskampf, also auch vor allem dieser drohende Relegationsplatz, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, ehrlich gesagt, da geht es mir wie dir. Naja, aber wir haben einen Blick zurückzuwerfen, bevor wir den Blick gegen Wochenende richten. Dortmund, du hast es schon gesagt, du warst im Stadion. Dadurch wirst du das Spiel etwas anders gesehen haben, als ich zum Beispiel vorm Fernseher. Wie war denn so für dich die erste Halbzeit in a nutshell zusammengefasst?
Ja, also ich muss sagen, natürlich sind wir defensiv sehr eng gestanden, das ist klar. Sind auch nicht so viel rausgerutscht von hinten, zumindest habe ich es so gesehen. Aber doch ein paar Nadelstiche haben wir nach vorne gesetzt und ich muss sagen, wir haben das zumindest aus meiner Sicht der Dinge am Anfang relativ ordentlich gemacht. Man hat es im Stadion so gesehen, dass jeder hat seinen Gegenspieler gehabt. Also man hat quasi in einem 1:1 wirklich gedeckt. Ne? Und ich muss sagen, wir haben die Dortmund eigentlich gar nicht so ins Spielen kommen lassen. Klar, Dortmund hat seine Klasse, die haben sich natürlich die Chancen erarbeitet. Es war hoch emotional, was den Schiedsrichter anging. Da sieht man es ja natürlich im Stadion immer anders, dass der Schiedsrichter immer der Depp. Ja, wobei ich schon ein, zwei Situationen da gern noch mehr gepfiffen gehabt hätte, tatsächlich, was Dortmunder Fouls angeht. Aber ich würde sagen, die erste Halbzeit bis zur roten Karte hat man es doch ordentlich gemacht. Thomas Kubek hat uns da sehr, sehr gut im Spiel gehalten. Abwehrstellenweise würde ich sagen, ein Ticken unsortiert. Ja, aber dann kam natürlich die rote Karte und das hat dann so einen Bruch so im Spiel gegeben bis zur Halbzeit. Auf jeden Fall würde ich sagen, so habe ich es gesehen. Wie hast du es denn du von zu Hause gesehen?
Ja, doch sehr ähnlich, muss ich sagen. Also bin jetzt auch nicht überrascht, weil wir haben uns ja auch ausgetauscht. So gut es ging wegen deinem, ja doch, manchmal mangelnden Empfang im Stadion, war das jetzt ja nicht so intensiv möglich. Aber ich glaube, ich habe es tatsächlich auch ähnlich gesehen. Fand auch, dass wir gut reinkamen. Ich glaube, die Mentalität hat tatsächlich schon irgendwo gestimmt. Ne? Also zumindest bis dann eben der Nackenschlag, diese dumme rote Karte da in Minute 38 für unseren Felix Udokai gab. Da glaube ich, war dann schon so ein bisschen zu merken, dass die Mannschaft natürlich aus der Bahn geworfen hat. Das war jetzt natürlich nicht der Matchplan, dann sich so zu dezimieren. Ja, und ich glaube, wir Augsburg-Fans sehen ja die rote Karte doch noch ein bisschen anders als jetzt natürlich Dortmunder oder ähnliches. Und was ich auch noch dazu sagen muss, was mir auch bei dir jetzt gerade aufgefallen ist, dass du wahrscheinlich den Zweikampf Pedersen und Adeyemi zum Beispiel meinst, wo er einfach reinrutscht, richtig, eigentlich ein bisschen überhart da sogar reingeht und dann gibt es halt einfach gar nichts und Pedersen musste dann ja auch dementsprechend schon dann zur Halbzeit den Platz verlassen, für ihn kam dann Julina.
Ja, ganz genau. Das war so eine Situation, die ich gemeint habe. Ja, auch in der zweiten Halbzeit gab es dann eine Situation, wo es ja zur Rudelbildung kam und Emre Can, der schon gelb verwarnt war, da hinstürmt und dann wird er vom Trainer weggeschickt und Marius Wolf wird hingeschickt. Ja, wo ich mir auch gedacht habe, oh, okay, da hätte es für Emre Can gerne die gelb-rote Karte geben können. Also es gab da mehr so Situationen, aber ich sage auch dazu, dass es im Stadion natürlich aus der Emotion raus sieht man viele Sachen einfach anders. Aber ja, gerade dieser Zweikampf Adeyemi Pedersen war für mich zum Beispiel eine klare gelbe Karte im Stadion. Also von daher auch diese rote Karte, ja, diese rote Kartensituation. Wir waren alle wie geschockt, wie erschlagen im Stadion. Also alle, die in meinem Umkreis standen, wieso gibt es jetzt überhaupt die rote Karte? Weil für uns sah das, also und diese Situation, die war genau vor dem K-Block, genau geradeaus. Also Luftlinie vielleicht, keine Ahnung, 30 Meter weg. Und für uns sah es so aus, okay, Udokai zieht zwar, aber Hovelo war da genau auch am Mann dran. Ja, Malen, der stolpert da eher, als dass er irgendwie die Chance wirklich auf den Ball gehabt hätte. So sah es, wie gesagt, von unserer Situation aus. Der Pass kam, Malen stolpert da irgendwie durch die Gegend. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob er durch gewesen wäre oder nicht. Für uns sah es nicht so aus und auf einmal wird rot gezückt. Und vor allem, was ich dazu sagen muss, hat ja davor Tobias Welz überhaupt keine Karte gezogen gehabt. Ne? Wo ich mir denke, dann kann das ja gar keine klare Fehlentscheidung gewesen sein. Warum schaltet sich also der VAR ein? Also diese rote Karte, die regt mich immer noch so auf, gerade auch im Hinblick auf dieses Urteil vom Sportgericht dann. Es ist alles so, es hat ein bisschen Geschmäckle. Es war eine Kann-Sache, würde ich sagen, aber irgendwie ja zu hart. Aus meiner Sicht jetzt. Hast du die eh nicht gesehen? Zu hart?
Also generell muss man sagen, diese rote Karte, die ist ja kontrovers diskutiert worden. Ja, ich fand auch, dass in dem ersten Moment sagte ich, boah, das ist keine rote Karte. Jeff Hauwelo als Kapitän des FCA war schräg hinter ihm. Renato Vega auf der anderen Seite ist auch relativ schnell, kreuzt ihn vielleicht noch, wenn es gut läuft. Zudem, also nicht so eine klassische rote Karte, wo ich sage, letzter Mann, klare Notbremse, weit und breit auf weiter Flur niemand, vor ihm nur noch maximal der Keeper. Das war es halt definitiv nicht, deswegen ist es so diskutiert, so heiß diskutiert. Und für mich ist es halt so, dass ich halt sage, ich weiß gar nicht, ob Malen, auch wenn er super schnell ist, nochmal zum Abschluss überhaupt kommt, weil er kam schon vorher so ein bisschen ins Stolpern. Er wäre auch in einem normalen Zweikampf alles andere als durch gewesen. Eigentlich hätte Udo ihn auch mit fairen und legalen Mitteln stellen können, weil auch Jeff hinter ihm war. Also man muss sagen, es war auch noch ziemlich dumm verteidigt, weil Jeff und Udo waren quasi beide bei ihm, da muss man auch nicht so hingehen. Und dass Malen es vielleicht auch noch als cleverer Spieler dann vielleicht auch irgendwo Dank annimmt, das ist legitim, muss man sagen. Und das Sportgerichtsurteil, was du sagtest, finde ich auch ziemlich heftig, weil im Endeffekt sagen sie ja, es gibt Zweifel an der Offensichtlichkeit der Torchance und ob die Verhinderung durch das Foulspiel dann mit reingespielt hat, und deswegen hat er auch nur das Mindeststrafmaß von einer Spielsperre bekommen, weswegen, finde ich ganz lustig, als es dann irgendwo geschrieben wurde, wäre er für mögliche Relegationsspiele wieder spielbereit und dürfte ja von Anfang an aufs Feld stürmen für uns. Und naja, also ich glaube, über diese rote Karte kommen wir relativ lang und breit diskutieren. War sau ärgerlich, weil Dortmund ist schon eine krasse Nummer sowieso. Als jetzt Tabellenerster, hatten ziemlich viel Biss, weil sie wussten, die Bayern haben es vorher haben vorgelegt, also im negativen Sinne vorgelegt, jetzt müssen sie es nur noch veredeln. Alle hatten gehofft, dass sie am Druck zerbrechen, zumindest wir Augsburgerinnen und Augsburger, die Bayern-Fans natürlich. Und dann hat sie das schon begünstigt, dass da jetzt der Gegner dann rund 50 Minuten und fast zerquetscht in Unterzahl spielen musste. Und dann halt noch der FCA, nicht so personell gut aufgestellt. Vielleicht auch, kommen wir auf den Zahnfleisch daher, die restliche Saison schon. Und ja, war sehr unglücklich. Aber diese ganzen unglücklichen Aktionen führen mich jetzt zu der Frage an dich, liebe Birgit. Was muss sich denn ändern? Weil auch die rote Karte, muss man ja wieder sagen, wie Udo da hingeht, schon ein bisschen ungestüm gegen einen Malen, der ja auch durchaus einen Ruf hat, so ne, schnell, wendig, aber legt sich dann schon auch mal hin. Ich sag das jetzt nicht mal unfair konnotiert, aber er hat schon eine Bekanntheit, was seine Spielweise ist. Das war dann schon ein kleiner individueller Fehler dann in dem Fall. Zieht sich ja durch die Saison. Ist es etwas, was der FCA dringend ändern muss? Weil bei Gladbach haben wir vielleicht auch das gleiche Problem vor der Brust.
Ja, definitiv. Definitiv. Also ich würde sagen, gegen Gladbach müssen unsere Jungs, die auf dem Platz stehen, hellwach sein. Ja. Definitiv. Und ich halte es mit Niklas Dorsch, der ja nach dem Spiel gesagt hat, wir müssen Eier zeigen. Ja, also ganz ehrlich, ich erwarte und ich hoffe beim morgigen Spiel, dass da wirklich alle da sind, dass da alle wach sind, dass man eklig ist, so wie es, also dass man quasi der FCA ist, der uns eigentlich ausmacht, dass man diese Tugenden, Kampfeswille, Biss, Leidenschaft, Aggressivität in den Zweikämpfen. Natürlich jetzt nicht so, dass jetzt jemand vom Platz fliegt, sondern dass man halt da einfach ekelhaft hingeht, dass man dem Gegner auf die Zehen draufsteht quasi. Das erwarte ich. Und bitte nicht ängstlich hinten reinstellen, ja, sondern wirklich mutig sein, aggressiv sein. Risikoreich vielleicht auch sogar ein bisschen, weil ganz ehrlich, klar sagt jetzt jeder, oh, wir haben es in der eigenen Hand, wir brauchen ja nur einen Punkt, aber ganz ehrlich, da jetzt hinzufahren und zu sagen, ja, wir nehmen da jetzt nur einen Punkt mit, das ist zu gefährlich, du musst versuchen, die drei Punkte klar zu machen, ja, und klar muss man irgendwo bei sich bleiben und sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Gegner schauen, aber du musst im Hinterkopf haben, die anderen beiden, Bochum und Stuttgart, können gewinnen. Ja, und deswegen musst du deine Hausaufgaben selber machen. Und deswegen hoffe ich, dass die Jungs mindestens so spielen, wie sie es in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund in Unterzahl nach diesem Führungstreffer der Dortmunder teilweise echt gezeigt haben. Weil da waren sie mutig. Da hat man zwischenzeitlich schon die Hoffnung gehabt, hey, da geht noch was, da kommt noch vielleicht noch der Ausgleich. Und das erwarte ich morgen in Gladbach auch.
Ja, das ist doch eine schöne Marschroute. Auch ein gutes Statement, was man vom FCA sich erhofft, dass sich vielleicht bessert, bin ich auch komplett bei dir. Die Punkte hätte ich auch aufgezählt. Es ist natürlich so, da kommen wir jetzt auch im Vorbericht gleich zu, dass, und dann schließen wir auch mal gedanklich den Nachbericht zu Dortmund und diese Niederlage dann auch mal ab, dass wir personell eh auf dem Zahnfleisch jetzt den Saisonausklang bestreiten müssen. Und deswegen muss auch jeder sich für seinen Nebenmann absolut zerreißen. Und da 110% jetzt mindestens im Saisonfinale aus sich rauskitzeln, weil das ist das, was ich auf den anderen Plätzen in Stuttgart, in Bochum, sogar auch, in Berlin, die Hertha hat auch alles gegeben. Und in Bochum, in Hoffenheim, in Bremen, alle, die da unten waren, die geben seit Wochen alles. Und beim FCA hat man durchaus das ein oder andere Mal das Gefühl, so richtig waren die gedanklich und kopflich nie im Abstiegskampf drin. Und das haben uns halt andere Clubs voraus. Und das Schlimmste ist, wenn man mit seiner eigenen Mannschaft so gar kein gutes Gefühl hat und auf andere hoffen müssen, wie Leverkusen, wie Leipzig in dem Fall, denn die spielen nämlich gegen unsere Gegner. Bochum hat Leverkusen zu Gast und Schalke spielt in Leipzig. Ja, da kann man nur auf die Stärke von zum Beispiel Leverkusen hoffen, für die es noch um was geht, und auf Leipzig, für die es um nicht mehr so viel geht, die jetzt das DFB-Pokalfinale vor der Brust haben, wo man schon fast Angst haben muss, dass die mit einer B11 auflaufen und Schalke dann, für uns was tut, wobei ich sagen muss, Schalke alleine wird uns ja gar nicht gefährlich. Und jetzt sind wir schon mitten im Vorbericht gegen Gladbach, würde ich sagen, und sprechen hier gerade ein, zwei Takte zur Lage der Liga. Wie siehst du die, Birgit?
Die Lage der Liga? Zu spannend für meinen Geschmack. Also gut, ich glaube, Schalke, glaube ich, wird uns nicht mehr gefährlich. Ich glaube, die müssen ja irgendwie 15 Tore oder so machen, beziehungsweise wir 15 kassieren oder so, dass die uns überhaupt noch einholen würden. Also deswegen glaube ich ja, dass der direkte Abstieg nicht mehr möglich ist. Aber natürlich muss man auf Bochum gucken und muss auf Stuttgart gucken, die ja gegen Hoffenheim spielen. Ne? Also die dürfen halt beide einfach nicht gewinnen, oder zumindest einer von beiden darf nicht gewinnen. Sei es jetzt Bochum, sei es jetzt Stuttgart. Ja, aber ganz ehrlich, die spielen halt einfach beide zu Hause. Die haben, wie du ja schon gerade so gesagt hast, diesen Biss in den letzten Spielen gezeigt. Die wollen drin bleiben, die werden kämpfen. Ja, deswegen, ich weiß auch noch gar nicht, schaue ich morgen das Einzelspiel an oder schaue ich die Konferenz an? Ich bin da total raus einmal. Ne, also es ist schon tricky. Aber ich sehe uns in Gladbach, ehrlich gesagt, auch noch nicht gewinnen. Gerade so, wenn ich jetzt mal so ein bisschen da aufs Personal schaue, es fehlen halt dann doch wichtige Spieler. Ne? Es fehlt immer noch Rafael Giekiewicz mit seiner Schulter, Iago, Freddy Jensen, Felix Udukay ist jetzt gesperrt. Ne? Dann sind auch noch Mergin Berisha und Mats Pedersen ja fraglich, nachdem Mats Pedersen nach dem Foul raus musste, oder besser gesagt in der Halbzeit von Adeyemi. Mergin Berisha hat gegen Dortmund, und das, obwohl er eh nicht lang gespielt hat, wieder einen Schlag auf das ledierte Sprunggelenk gekriegt. Ja, ist deswegen auch total unrund aus der WIP raus. Also auch noch angeschlagen. Ein bisschen Hoffnung macht, dass Ruben Magers teilintegriert trainieren konnte und daher vielleicht noch ein paar Spielminuten sammeln könnte. Könnte auch ein wichtiger Faktor werden. Ja, aber also trotzdem, ne, personell ist der FC Augsburg halt einfach dann auch noch angeschlagen. Wichtige Spieler fehlen und auswärts waren wir jetzt auch immer nicht so gut und Gladbach war daheim stark und es gefällt mir alles gerade momentan so gar nicht irgendwie. Geht's dir da ähnlich?
Ja, also es ist halt dieser Showdown, den keiner wollte, weil wir eigentlich dachten, ja, gegen Bochum, spätestens gegen Bochum, machen wir den Klassenerhalt safe oder sicher, weil wir halt einfach diese Spannung gegen den zwei Borussen-Vereine jetzt wirklich nicht gebraucht hätten. Am 31. Spieltag haben wir dann noch wahnsinnig viel Mut geschöpft durch dieses 1-0 gegen Union, obwohl das Zustandekommen dann vielleicht auch so ein bisschen diskutabel ist. Ja, aber eigentlich haben wir bis jetzt dann jeden Matchball versiebt und ja, die Hoffnung, die einzige Hoffnung, dass der Druck jetzt wirklich leider so ins Unermessliche steht, ziemlich unangenehm für Spieler und Funktionäre, ich weiß. Ja, das ist das Einzige, wo man es gerade darauf hoffen muss, dass dann jeder das in der Birne hat. Du hast ja schon Niklas Dorsch zitiert, dass man jetzt nicht mit halber Kraft den Dampfer nach Hause fährt, sondern wirklich nur mit Vollgas, weil auch Gladbach, trotz dessen, dass es für die Sporti um nicht mehr so viel geht, wird vielleicht nochmal sagen, okay, vielleicht hauen wir die Kölner ein auf Platz 10, wäre es doch ganz schön, versöhnlicher Saisonabschluss. Ja, für die geht es nur noch auf Platz 10 oder um Platz 11, die werden uns nichts schenken. Und ja, meine Hoffnung auch dahingehend ist natürlich, dass Gladbach, wie gesagt, gerade auf Rang 11 mit 40 Punkten auch nicht die Saison gespielt hat, die sie sich erhoffen. Zudem wird Stindl eventuell, es ist auch noch fraglich, aber wird vermutet, dass er sogar in seinem letzten Spiel startet. Omlin und Weigel sind angeschlagen. Omlin, der Keeper, wäre natürlich eine heftige Nummer, wenn der fehlen würde. Genau, das entscheidet sich im Abschlusstraining, ob der spielen kann. Ja, und ansonsten fehlen ihnen ja weiterhin Kone und Kramer. Von dem her müssen wir fast hoffen, dass es Schittindl nicht schafft. Omlin und Weigel müssten auch nicht unbedingt starten. Ja, es tut mir echt leid für die Spieler persönlich. Gerade Stindl scheidet ja sowieso, geht, glaube ich, nach Karlsruhe, ne, in eine zweite Liga zur nächsten Saison. Und aber trotzdem, aus FCA-Sicht muss ich sagen, müssen die besten Spieler nicht gerade auflaufen gegen uns am letzten Spieltag.
Ja, nach Karlsruhe geht Stindl. Ich glaube, Scully, der war ja, glaube ich, auch verletzt oder nicht dabei letzte Woche, der kann, glaube ich, wieder. Aber ja, bin ich voll bei dir. Also es muss jetzt nicht sein, dass die hier jetzt mit breiter Brust und mit voller Mannschaft auflaufen. Also ja, also wie gesagt, ich gönne es den Spielern ja auch immer nicht, aber es ist schon so eine Sache, uns wird es halt leichter machen. Ne? Okay, noch kurz zu der Form. Die habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Aktuell ist tatsächlich der FC Augsburg, was die letzten 5 Spiele angeht, tatsächlich besser in Form wie die Gladbacher. Na, wir haben nämlich 5 Punkte aus den letzten 5 Spielen gesammelt, die Gladbacher nur 4. Die Bilanz zwischen den beiden Vereinen ist relativ ausgeglichen. Der FC Augsburg hat 8-mal gewonnen, Gladbach 9-mal, 8 Unentschieden gab es. Ja, ja, aber gut, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Gladbach relativ heimstark, die sind auf Rang 6 der Heimtabelle in der Bundesliga. 30 von ihren 40 Punkten haben sie halt zu Hause geholt. Zu Hause auch 31 Tore geschossen. Also ganz ehrlich, es gibt schönere Zahlen, die man lesen kann, ne? Gerade wenn man so beachtet, dass wir halt einfach nur 12 Punkte insgesamt in dieser Saison auswärts geholt haben, ja, und nur 26 Tore auch auswärts geschossen haben. Also es ist was, wo ich sage, so, da kriege ich halt ehrlich gesagt wirklich Bauchschmerzen, weil in Gladbach kann es schon relativ eklig werden, auch wenn wir natürlich gute Erinnerungen an Gladbach haben, ne? Mit Einzug in die Europa League und so weiter, aber ja, trotzdem, es wird nicht einfach morgen, ne? Ja, und deswegen hätte ich gesagt, gucken wir mal ganz kurz auf die potenzielle Aufstellung. Wie können sie denn spielen, der FCA? So dezimiert, wie wir derzeit sind. Also, im Tor Tomasz Kubek und dann unser Paradestück, oder besser gesagt das löchrige Stück ein bisschen, die Abwehr. Ich glaube, man wird wieder zu einer Viererkette übergehen, dadurch, dass Felix Ulukay gesperrt ist. Ich hoffe, Mats Pedersen ist fit, den würde ich als rechten Verteidiger setzen. Ansonsten, wenn er nicht fit ist, wird Robert Gummi anfangen, der nach seiner Sperre zurückkehrt. In der Innenverteidigung geht nichts über Jeffrey Hovelow und Maxi Bauer. Und auf links, wenn, wie gesagt, Pedersen nicht fit ist und so, glaube ich, wird Enno Maaßen wieder Renato Weger aufstellen, obwohl ich persönlich gern David Cholina sehen würde, der mir eigentlich sehr gut gegen Dortmund gefallen hat.
Ja, ich glaube tatsächlich, die Elf stellt sich jetzt mittlerweile fast von selber auf, so ein bisschen zumindest, gerade in der Innenverteidigung haben wir durch Udo einfach einen Leistungsträger, der uns da ausfällt. Und ansonsten ist mir eigentlich fast egal, wer spielt. Hauptsache, die Personen geben wirklich alles und haben den Klassenerhalt und die Dringlichkeit im Abstiegskampf erkannt.
Ja, hoffe ich auch. Aber schauen wir aufs defensive und zentrale Mittelfeld. Ich persönlich fand Elvis Rexbijay gegen Dortmund nicht so gut. Bei dem fehlt mir auch so ein bisschen Ja, also dieser Kampfeswille, den ich bei Niklas Dorsch gegen Dortmund doch mehr gesehen habe, deswegen würde ich ihn spielen lassen, so wie Arne Engels. Ja, und offensiv würde ich spielen lassen auf den Flügeln Arne Meyer und Ermedin Demirovic und vorne in der Doppelspitze Kelvin Yeboah und Dion Bellio, falls Mergin Berisha wirklich nicht spielen kann.
Natürlich auch hier die Problematik, dass sich das quasi fast von selber aufstellt, auch Berisha noch fraglich. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass die Mannschaft noch so insoweit fit ist, dass sie alles geben können, gerade auch ja, ein versöhnlicher Abschluss für die scheidenden Spieler. Ja, Kubek, auch wär's auch nur zu gönnen, dass er auch mal ein positives Gefühl hat. Ja, zum Saisonende, wer weiß, ob er nicht noch, da ist er noch fraglich, er wird sich ja noch bedeckt gehalten, ob er bleibt, wenn man hierzulande liest, dass Berishas Kaufoption gezogen wurde. Ja, also da ist gerade noch ganz viel zu diskutieren und ich glaube, wir haben ja noch eine Rückschau nach Saisonende. Wir werden einen Nachbericht machen zum hoffentlich Klassenerhalt. Ansonsten, wenn Relegation oder so auftritt, müssen wir fast mal gucken. Ob wir da nochmal extra Folgen machen, aber diese Gedanken will ich jetzt noch gar nicht haben. Also, ich werde jetzt mal ganz kurz noch sagen, was ich vom Spiel erwarte. Also, ich denke und hoffe, dass wir alles geben. Gladbach hoffe ich, dass sie ein bisschen es gemächlicher angehen lassen, auch wenn ich denke, dass sie möglicherweise schon Gas geben können, wenn sie wollen. Hoffe, dass sie mit dem einen oder anderen weniger guten Spieler antreten und vielleicht ein paar, also mehr so eine B11. Das war schon ein bisschen fies und dass wir einfach komplett alles geben. Leidenschaft, Fighting, Aggressivität, Wille, ein Zug zum Tor, all das, was man vom FCA sich wünscht. Und wir müssen halt einfach ein Tor machen. Das sind wir leider immer nicht so gut drin. Und wir müssen hinten die individuellen Fehler abstellen, weil dann glaube ich, dass wir was mitnehmen können. Und zum Ende der Saison wird die Rina mal positiv. Wo schreiben wir das denn rein? Und ich tippe auf ein 2:1 für unseren FCA. Aber ich bin ultra nervös und ja, weil ich mit meinem Kollegen in der Kneipe gucke, die aller Couleur sind, also Fanvertreter aller Couleur sind, bin ich einfach wahnsinnig nervös und hoffe, dass es da nicht zu emotionalen Ausbrüchen kommen muss. Wie sieht's bei dir aus?
Also ich gucke das Spiel zu Hause. Ich werde auch sicherlich mindestens ein, zwei der Kinder bei mir haben, wenn nicht sogar mehr. Und ich muss mich da ein bisschen zurückhalten mit den Ausbrüchen. Eigentlich. Wird mir schwerfallen, weiß ich. Ich kenne mich. Ja, wie gesagt, ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Zittern bis zum Schluss. Ich hoffe, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man so ein bisschen den alten FC Augsburg einfach wieder sieht. Und ja, Kampfeswille bis Leidenschaft. Ne? Und ja, dann würde ich sagen, ich tippe keinen Sieg. Ich glaube, wir gehen mit 1:1 raus und halten die Klasse. Ja, und ansonsten, wenn wir das nämlich nicht schaffen sollten, wenn wir verlieren und wenn auf blöd natürlich noch Stuttgart gewinnt und wenn noch blöder Leverkusen in Bochum verlieren sollte, dann wird es uns schätzungsweise treffen, dass wir auf Platz 16 und damit auf den Relegationsplatz rutschen werden, wo ja momentan der Hamburger SV warten würde. Ich weiß nicht. Hamburg hätte ich kein gutes Gefühl mit dieser riesigen Fanbase. Irina, dir geht es da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, ne?
Also Relegation würde ich nervlich nicht packen und müsste ich tatsächlich nicht haben. Und ich glaube, dass in dem Fall eventuell es sogar der HSV macht, weil ich finde, die haben die reifere Spielanlage und wir haben uns jetzt eh schon so in dieses Saisonfinale gezittert, dass ich glaube, von der Kraft, von dem Kopf und so weiter, wäre es echt gut, wenn die Sommerpause hätten und nicht noch in zwei Extraspiele gehen müssten.
Ja, das wäre definitiv wahrscheinlich das Beste, würde ich sagen. Aber gut, auch heute haben wir wieder Gäste am Start, das allerdings nach einem kurzen Break und jeder, der natürlich unsere letzte Folge gehört hat, der weiß natürlich schon, wovon wir sprechen, aber wir möchten auch heute wieder mit unseren Gästen, sprich Fans von Bochum, von Stuttgart und Co. besprechen, wie es denn ausschaut, was sie vom letzten Spieltag gehalten haben und wie sie jetzt den kommenden sehen. Also bleibt dran, wir hören uns gleich. We'll be right back.
Ja, da kommen wir mal heute zu Teil 1 unserer spannenden Abstiegskampffolge. Teil 2, wie sich es einige Hörerinnen und Hörer auf Facebook so gewünscht haben. Und mit dabei sind jetzt heute Abend, wir haben jetzt zwei Teile, einmal Donnerstagabend mit dem David, einem Bochum-Fan, der war bei der letzten Folge auch schon dabei. Und morgen werden wir dann nochmal mit Anna als Schalke-Fan sprechen und Manu, der ist ja ein VfB-Vertreter. Ja, genau. Erstmal Servus an dich, David. Schön, dass du es reingeschafft hast. Und ich bin mal gespannt, was du so zu berichten hast. Ihr habt ja ganz schön für Furore gesorgt letzten Samstag.
Ja, hallo. Ich war ja auch schon beim letzten Mal dabei. Und gut, das habe ich schon vor der Aufnahme erzählt. Ich war ja selber mit bei dem Auswärtsspiel in Berlin. Und also an sich erstmal ist wirklich wunderschön da. Ich war noch nie in dem Stadion. Ist wirklich ein schönes Stadion. Die Sicht auch aus dem Gästebereich ist echt gut. Hatte ich schlechter erwartet. Einziges Problem war Polizei bei der Einlasskontrolle, aber das hatte ich auch irgendwie nicht anders erwartet. Und ja, also ich weiß nicht, wie ausführlich man jetzt über dieses Spiel noch reden muss, weil ich meine, es ist unentschieden im Endeffekt ausgegangen. Ich finde auch verdient unentschieden ausgegangen. Die Hertha hatte vor allem in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall mehr Spielanteile und war auch eigentlich die bessere Mannschaft. Aber die klar besseren Chancen auch schon in der ersten auf jeden Fall wir. Deswegen, ja, ich bin im Endeffekt sehr zufrieden mit der Auswärtsfahrt an sich, weil es ein schönes Erlebnis war und ich noch nie so ein Stadion habe so verstummen sehen wie bei unserem Ausgleich. Aber der Punkt ist eigentlich zu wenig. Eigentlich zu wenig. Ja.
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Ja, das ist ein gerechtes Unentschieden. Es hilft aber euch deutlich mehr als der Hertha, denn durch euren späten Ausgleich durch Schlotterbeck, den zweiten Schlotterbeck, ja, habt ihr quasi die Hertha ja mitten ins Herz getroffen, denn ihr habt sie quasi in die zweite Liga befördert. War euch das so klar? Habt ihr das bejubelt im Stadion?
Ja, also natürlich als Gästefan ist man natürlich, glaube ich, immer ein bisschen provokanter unterwegs. Deswegen, es war schon, man konnte ein bisschen hämisch sein. Nach dem Spiel habe ich dann noch mit ein paar Hertha-Fans gequatscht. Für die Fans an sich tut es mir natürlich sehr leid. Aber das habe ich dann auch gesagt, es wird, glaube ich, dem Team einfach gut tun. Also generell dem Verein. Das also das einfach mal ein kleiner, im Amerikanischen sagt man Rebuild, sagen wir mal hier Wiederanfang stattfindet, das ist schon nicht so schlecht, wenn man bedenkt, wie viel die letzten Jahre da falsch gelaufen ist. Aber im Endeffekt, es war einfach ein schöner Moralpunkt. Ein normaler Punkt hätte sich wahrscheinlich nicht ganz so geil angefühlt. Es war ein Punkt, wo du halt in der 90. plus 4 mit der letzten Aktion den Gegner in die zweite Liga köpfst und dann noch die Spieler zu den Ultras quasi in den Block reinrennen. Das war schon sehr schön. Aber aus persönlicher Sicht tut es mir sehr leid, weil ich wirklich sehr viele korrekte Hertha-Fans kenne.
Unter anderem natürlich auch den Chris, der letztes Mal in unserer Folge da war und der uns persönlich natürlich sehr leid tut. Aber viele Hertha-Fans, er hat es ja damals auch schon gesagt, haben es auch so ein bisschen erwartet. Das ist jetzt insgesamt der 7. Abstieg. Ja, ein bisschen abstiegsabrupt sind es ja. Dabei ging es ja eigentlich für Hertha super los. In der 19. Spielminute schießt Lücke Bacchio das vermeintliche 1:0. Allerdings wurde das Tor annulliert. Woran lag das, David? Und ist dir da das Herz schon ein bisschen in die Hose gerutscht und hast dir gedacht, super, jetzt geht das Spiel schon so los?
Ja, also es war eigentlich auch von mir aus relativ klar zu sehen, dass Ordetz da gehalten wurde vorher und ich und alle anderen haben direkt angezeigt, muss Videobeweis geben. Das ist nicht die Art, wie ich Fußball gucken will eigentlich. Aber im Endeffekt, es war mir eigentlich relativ klar, dass das Tor zurückgenommen werden muss. Auch wenn ich sagen muss, dass der Videobeweis zuletzt in den Wochen davor mit Bochum sowohl im Positiven als auch Negativen für uns komisch entschieden hat. Deswegen, ich war mir da eher unsicher, ob der Videobeweis das erkennt. An sich, das Foul hat man aber schon von uns aus erkannt. Deswegen, ich es komisch fand, dass Brüch, weil der Schiedsrichter meine ich, das nicht auf dem Platz erkannt hat. Aber ja, an sich die Anfangsphase waren wir eben klar besser und da kommt so ein Konter. Das war schon wahrscheinlich ein Umschwung in diesem Spiel. Wahrscheinlich schon.
Ja, also du sagst, oder hast ja auch gesagt, verdientes 1:1 am Ende und hast auch gesagt, dass die Hertha ja durchaus aber schon ein bisschen Drang zum Tor oder einen Drang zum gegnerischen Tor, also in dem Fall euer Bochumer-Tor entwickelt hat. Es sah ja auch schon so ein bisschen aus, als könnten sie es halten. Also ich habe natürlich auch immer mitgetickert und habe mir gedacht, ah ja, das schaukelt die Hertha jetzt vielleicht nach Hause. Ja, und dann kamt ihr in der 90 plus 4, wie hast du das Tor erlebt? Wie ist das zustande gekommen? Wie habt ihr quasi auf den Ausgleich noch gedrängt oder war das quasi doch schon noch irgendwie aus dem Nichts?
Ja, es war, also die zweite Halbzeit war generell ganz komisch. Also ich würde sagen, in der ersten waren wir insgesamt schon ziemlich gut überlegen. In der zweiten ist uns irgendwie die Luft ausgegangen. Also irgendwie anders kann ich es nicht erklären. Das Stadion hat die Hertha natürlich auch angetrieben, klar. Es war wirklich eine tolle Stimmung, muss man denen lassen. Und ich glaube, mit den 12.000 Bochumern war auch noch eine gute Gegenstimmung. Aber irgendwie ist uns die Luft ausgegangen. Und wir hatten in der zweiten Halbzeit zwar immer noch die besseren Chancen, vor allem zum Ende hin, kurz vor dem Ausgleich hatten wir noch zwei, drei Chancen, aber die besseren Angriffe hatte die Hertha, nur irgendwie waren die Abschlüsse, die gingen alle in den Oberrang gefühlt. Also, sie gingen wirklich gefühlt alle in den Oberrang, vor allem von Marco Richter. Da gab es noch diese schöne Szene, wo Luke Bacchio an der Seitenlinie gegen Riemann ein Sprintduell liefert und auch daraus nichts rausholt. Die Ironie ist dann eben, aus den besten Chancen macht die Hertha kein Tor. Und das Tor, was sie dann machen, ist wie ein, sagen wir mal, durchschnittlich großer Sechser gegen unseren 1,95 Hofmann bei der Ecke ein Kopfballduell gewinnt. Das hat mich eher aufgeregt. Und ja, zum Ende hat man dann schon die Hoffnung aufgegeben, weil die Mannschaft doch einfach irgendwie nicht mehr so fit gewirkt hat. Dann hatten wir noch den Pfostentreffer, der war aber auch eher Glück. Ja, also im Endeffekt, wir haben die Chancen uns, so muss man ehrlich sein, herausgespielt, weil die Hertha nicht gut verteidigt hat. Also die letzten Chancen, die kamen, da kamen wir frei zum Abschluss. Und man kann nicht in der 90. plus 4 bei der letzten Aktion bei der Ecke einen Spieler frei zum Kopfball kommen lassen. Also Schlotterbeck stand ja wirklich auf 7 Meter frei und hatte keinen Gegenspieler. Dann hat man es auch irgendwie, glaube ich, nicht verdient, die Liga zu halten. So, das tut mir leid, also, so darfst du nicht verteidigen in so einer Situation. Und der Jubel war dementsprechend groß.
Es ist halt auch ein Alles- oder Nichts-Spiel und es kann halt so oder so ausgehen. Und ich glaube, die Hertha hat halt einfach wirklich dann in dieser einen Szene gepennt, gefühlt. Ja, und dass das dann halt reicht, um in die zweite Liga befördert zu werden, ist natürlich bitter, aber sie wussten ja um das Szenario und hätten einfach wahrscheinlich ihren Strafraum hermetisch abriegeln müssen. Ja, dass Marco Richter gerne aus der zweiten Reihe ins Nirvana schießt, das kennen wir aus Augsburger Zeit nur zu gut. Den Ruf hat sich Marco in Augsburg schon erarbeitet. Ja, aber das nur so am Rande. Jetzt sieht es so aus im Tabellenkeller, dass Hertha jetzt mit 26 Punkten abgestiegen ist, schon vom 34. Spieltag. Schalke hat sich da wieder ordentlich hervorgearbeitet. Nichtsdestotrotz stehen sie trotz einem leistungsstarken 2:2 gegen Frankfurt auf dem 17. Platz, aber 31 Punkte und mit einer ein Tor besseren Tordifferenz als Bochum mit minus 34. Und Bochum davor auf dem Relegationsrang, 16. minus 35 Tordifferenz und 32 Punkte. Die Krux ist aber, Stuttgart hat auch 32 Punkte auf Platz 15, aber eine Tordifferenz von minus 12 und auch der FCA mischt noch mit 34 Punkten, der Tordifferenz von minus 19 auf Platz 14 und Hoffenheim und Bremen sind raus aus der Verlosung auf Platz 14 und auf Platz 13 und 12. Jetzt meine Frage, jetzt hast du quasi viel über den 33. Spieltag auch erzählt. Jetzt habt ihr ein anderes Kaliber am letzten Spieltag zu Gast mit Bayer Leverkusen, Sechster sind sie und wollen den Platz wohl auch halten. Wolfsburg und Frankfurt sitzen da ja noch im Nacken. Was denkst du, wird das für ein Spiel? Und vielleicht hast du ja auch einen persönlichen Tipp für uns, wie das Spiel ausgehen wird.
Ja, ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich nicht zuversichtlich bin, was das Spiel angeht. An sich muss man erstmal sagen, wir haben diese Saison wirklich zu Hause schon einige große Kaliber geschlagen oder zumindest geärgert. Also wir haben gegen Union gewonnen, wir haben gegen Frankfurt verdient und deutlich gewonnen und das in der Hinrunde, also auch, als Frankfurt noch stark war. Wir haben gegen Leipzig in der Rückrunde gewonnen, wir haben Dortmund geärgert.
Auch
Es ist schon möglich. Es ist schon möglich. Aber an sich kommt da eben, sagen wir mal, ein sehr schlechtes Matchup, also ein sehr schlechtes, wenn du die Spiele 1 gegen 1 vergleichst. Ich würde sagen, unsere größte Schwäche ist immer noch die Außenverteidigung, auch wenn ich da sehr froh bin, dass Heinz und Janko da jetzt spielen statt Danilo und Gamboa. Die machen es auf jeden Fall besser. Aber wenn Heinz auf der linken Seite 1 hat, dann ist es ein Tempodefizit. Und ich weiß nicht, ob jetzt Frimpong oder Diaby oder beide auf der rechten Seite spielen werden, aber wer auch immer, es wird nicht gut ausgehen. Das war auch gegen Berlin, gegen Lücke Bacchio schon so. Und ja, Leverkusen ist vom Fußballerischen, von der Anlage, auch von der Einstellung. Ich bin großer Fan von Trainer Xavi Alonso. Das ist für mich gerade vielleicht sogar die beste Mannschaft der Liga, wahrscheinlich mit Dortmund zusammen. Und ja, das ist also kein gutes Matchup. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist kein gutes 1 gegen 1. Und deswegen muss man eben darauf hoffen, dass wir irgendwie selber durch die Energie, die im Stadion herrschen wird, das wird eine großartige Stimmung werden, dass wir so irgendwie das auf den Platz übertragen können. Ich glaube, wir müssen das Spiel ein bisschen langsamer machen, ein bisschen hässlicher und selber durch lange Bälle irgendwie zu Erfolg kommen, vor allem weil Leverkusen wahrscheinlich der zweite Innenverteidiger ausfallen wird. Also sie haben ja da ein paar Optionen. Hincapié ist gesperrt nach seinem brutalen Foul gegen Weigl. Und jetzt wird er wahrscheinlich Fosu-Mensah spielen, der eigentlich gar kein Innenverteidiger ist. Das ist so wirklich, das ist das Einzige, was mich am letzten Wochenende wirklich positiv gestellt hat, weil die anderen Ergebnisse waren jetzt ja nicht so zu unseren Gunsten. Deswegen, ja, ich bin immer noch bei einem Sieg für Leverkusen, auch wenn ich weiß, was unser Stadion und was die Spieler auf dem Rasen für eine Energie entfachen können.
Ja, sehr, sehr gute Einschätzung. Also das, ich habe das auch gerade vorhin gelesen, also als Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, dass ja, da quasi Xabi Alonso die Innenverteidiger-Option ausgehen. Bisschen wie der FCA in dem Fall. Ja, dann muss er seine Formation ändern und das könnte natürlich auch eine Chance sein. Ja, aber wenn die natürlich vorne ins Rollen kommen mit Wirtz, Diaby, Adli und so weiter, dann haben die natürlich eine unglaubliche Klasse, wie du schon betont hast. Ja. Schwieriges Spiel. Ich glaube, das hätte man sich jetzt vielleicht in dem Drehbuch zum Abstiegskampf auch nicht so gewünscht. Aber was macht dir jetzt Hoffnung? Was macht dir Mut, dass ihr die Klasse haltet? Und denkst du, ihr werdet also du hast jetzt eine Niederlage prognostiziert, werdet ihr den Relegationsplatz halten? Denkst du, das ist drin? Und würdest du auch sagen, dass wenn zum Beispiel der HSV auf dem dritten Platz der zweiten Liga bleibt, dass Bochum das nach Hause schaukelt in den zwei Extraspielen?
Also ich bin eigentlich ziemlich guter Dinge, dass wir den Relegationsplatz halten. Dadurch, dass Leipzig gegen Bayern gewonnen hat, hat sich ja nicht nur die Meisterschaft geändert, sondern auch die Position für Leipzig vor dem Spiel. Die haben die Champions League jetzt sicher. Heißt, die müssen nicht mehr auf Sieg gehen und spielen nächste Woche das Pokalfinale. Die werden wahrscheinlich ein paar Spieler schon. Ich muss jetzt wirklich darauf hoffen, dass ja, die reinkommenden Spieler sich auf einer größeren, nicht größeren Bühne, aber jetzt nochmal beweisen wollen, bevor vielleicht im Sommer da ein paar Transfers geschehen, sie selber der Vertrag, dass der Vertrag ausläuft, keine Ahnung, in sich, dass Leipzig vor allem zu Hause Schalke in, sagen wir mal, 9 von 10 Fällen besiegen sollte, ist eigentlich klar. Nur, ja, ich weiß nicht, wenn es dann wirklich um die letzten Minuten geht und Schalke alles reinhauen wird, weil Schalke kommt ja mit einer ähnlichen Einstellung und Spielphilosophie wie Bochum, dass ich weiß nicht, ob Leipzig dann nochmal so gegenhält, weil für sie geht es um nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob dann ein Spieler, der nächste Woche Pokalfinale spielt, sich wirklich nochmal in den allerletzten Zweikampf reinhaut. Rein von der Klasse her ist Leipzig natürlich 3 Klassen besser als Schalke fußballerisch. Und ja, ich bin relativ zuversichtlich, dass wir es in der Relegation schaffen. Und ich glaube auch, dass wir in Hamburg spielen. Ich habe jetzt schon nachgeschaut, seit vor ein paar Tagen schon. Ich kann wahrscheinlich nicht mit nach Hamburg fahren, weil das Spiel dann an einem Montag sein würde. Aber rein taktisch gesprochen, ich finde es interessant, wie Tim Walter Fußball spielen lässt. Es macht immer Spaß zuzugucken, aber es funktioniert einfach nicht. Also, das ist offensiv gut anzugucken, Aber defensiv fehlt denen eben komplett die Absicherung. Deswegen, das ist vielleicht schon sehr weit vorausgreifend. Aber ich glaube, dass wir zumindest offensiv da Chancen hätten. Und die Bilanz für Bundesligisten gegen Zweitligisten, zumindest in den letzten Jahren, ist ja in der Relegation noch eher Richtung Bundesligisten ausgeschlagen. Deswegen, Relegation wäre ich besserer Dinge als jetzt gegen Leverkusen zu Hause.
Ja, auf jeden Fall wäre es auch sehr spannend und ich glaube, dann würde ich mir die Relegationsspiele noch viel lieber anschauen, wenn man da auch so zwei Mannschaften hat, zwei Traditionsvereine und dann auch zwei Mannschaften, die fighten können bis zum Umfallen. Ja, deine abschließenden Worte. Seid ihr noch fit für zwei weitere Relegationsspiele? Habt ihr das noch im Köcher? Und ja, wenn du die Saison noch mal in einem Satz beschreiben wollen würdest aus Sicht der VfL Bochum, was würdest du für Worte wählen?
Boah, die Saison in einem Satz ist schwierig. Abgeschrieben, stark zurückgekämpft, mehrere Chancen ausgelassen und sollte man absteigen, war es wohl verdient. ja, also das wäre so ein 50-50-Spiel in Hamburg wahrscheinlich, also gegen Hamburg die beiden Spiele. Ich glaube auch, dass wir von der Kraft her, dass das nicht so eine große Rolle spielen würde. Aber ich weiß, dass also jeder Profispieler will diese beiden Spiele vermeiden. Und man sieht es vor allem ja in den beiden Spielen dann, das ist kein wirklich guter Fußball, der da gespielt wird. Das ist vor allem Nervosität und sehr viel Gehakel. Es wäre, glaube ich, eine Qual für beide Teams. Nur eben immer mit dem Hinterkopf, das eine Team kommt vielleicht mit mehr Energie, weil es was zu gewinnen hat, den Aufstieg, und Bochum vielleicht ein bisschen gehemmt, weil man eben den Abstieg zu verlieren hat, also dann den Erstliga, die Erstliga-Klassigkeit zu verlieren hat. Ja. Also ich hoffe, das waren ganz gute abschließende Worte. Ich bin diese Woche noch nicht so nervös, weil ich relativ sicher bin, dass wir die Relegation schaffen. Ich denke, zur Relegation hin werde ich dann sehr nervös werden. Auch wenn ich an sich kein nervöser Mensch bin. Aber Relegation, das hatte ich im Stadion noch nie. Als wir gegen Gladbach in der zweiten Liga das gespielt haben, da war ich noch zu jung. Aber ja, ich denke, Samstag werde ich dann schon nervös vorm Fernseher sitzen. Ich bin leider nicht im Stadion, ich bin nicht mal in Deutschland. Deswegen, ja, ich hätte es gerne im Stadion verfolgt, sagen wir es so.
Ja, auf jeden Fall, vielen Dank für deine Worte. Solltet ihr die Relegation machen müssen, wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Ich habe tatsächlich schon mal Relegationsspiele gesehen. Der FCA hat 2009, 2010 gegen den ersten FC Nürnberg in die Relegation gemusst, also als Dritter der zweiten Liga gegen den 16. den ersten FC Nürnberg. Der hat es davor schon im Jahr davor auch schon machen müssen über die Relegation und leider haben wir das verloren. Aber wir sind ja ein Jahr später dann in die erste Liga aufgestiegen. Aber schön war es nicht. Es war wirklich zitternd bis zum Umfallen. Wobei tatsächlich finde ich, dass für den Zweitligisten, wenn es nicht gerade der HSV ist, deutlich angenehmer ist das Zittern als für den Erstligisten, der halt einen tieferen Fall hätte als jetzt der Zweitligist. Genau. Aber wie du sagst, man muss es nehmen, wie es kommt. Und danke auf jeden Fall für deine, auch, also wenn du vor allem, wenn du jetzt im Urlaub oder im Ausland bist, dass du heute nochmal da warst bei uns.
Ja, gerne. Der Punkt mit Hamburg finde ich gut, weil Hamburg steht ja wirklich unter Druck für den Aufstieg. Aber ich denke, da wird man sich im Laufe der Woche zur Relegation dann eh nochmal genug Gedanken machen. Und ich meine, sollten wir wirklich absteigen und Schalke sollte in die Relegation kommen, wäre das, glaube ich, wirklich für ganz Fußball Deutschland ein unfassbar geiles Event.
Absolut. Ich glaube, ja, beide Spiele hätten was und ich glaube, bei Schalke wäre es vielleicht noch eine Nummer krasser, und der Druck vielleicht noch eine Nummer stärker. Ja, lieber David, dann entlasse ich dich jetzt hiermit. Vielen Dank nochmal für deine Teilnahme und dann darf ich die Ju begrüßen. Auch schon ein bekanntes Gesicht oder eine bekannte Stimme hier im Podcast, denn auch sie war in der letzten Folge schon bei uns. Damals haben wir noch mit sehr vielen Hypothesen gearbeitet, mit Wenn und Abers und Dann und sonst. Heute sehen wir die ganze Sache schon eine Nummer klarer. Liebe Ju, wie geht's dir so nach eurem 1 zu 4 gegen den ersten FSV Mainz 05? Ich glaube, ganz gut, oder?
Oh, wo fange ich da nur an? Hi, erstmal. Ja, mir geht's gut. Also ich kann und will mich gar nicht über das Spiel beklagen. Also im Nachhinein betrachtet sowieso nicht. Während dem Spiel war das eine rein nervliche Achterbahn. Es ging drunter und drüber. Es hat so schlimm angefangen und es hat so krass geendet. Entsprechend, ja, mir geht's super. Also ich bin optimistisch, ich bin zuversichtlich und ja.
Ja, jetzt hast du gesagt, du bist optimistisch und zuversichtlich. Aufgrund des Ergebnisses habe ich da keine weiteren Fragen eigentlich. Aber wie hast du dieses Spiel, also 4 zu 1 ist ja erstmal eine krasse Nummer. Und wenn man dieses Szenario dann im Rückwärtsgang nochmal miterlebt, habt ihr ja auch in der 23. Minute erstmal zurückgelegen. Durch Ingvartsen kam Mainz 05 erstmal in Führung. Dann gleicht ihr durch Endo in der 41. Minute aus. Und dann legt ihr da ab Minute 60 so los wie die Feuerwehr. Wie hast du dieses Spiel so erlebt vom Spielverlauf?
Also es war also einer der seltenen Fälle, wo ich tatsächlich zu meiner Mutter gefahren bin und mit ihr zusammen das Spiel geguckt habe. Und wir waren schon recht pessimistisch eingestellt, sag ich mal, weil die ersten 10 Minuten waren echt eine Vollkatastrophe. Es war kein gutes Spiel, es war langsam, es ging nicht vorwärts, es ist so vor sich hingedümpelt. So nach 15 Minuten hat man echt das Gefühl gehabt, eigentlich ist die Halbzeit schon gelaufen. Dann kam auch noch das Gegentor und wir saßen echt so ein bisschen da, eigentlich nur am Meckern gewesen. Es ging vorne und hinten nichts und dann kam halt Endo mit diesem allerersten Kracher zum 1:1 und dann war auf einmal alles wieder offen und Halbzeit 2 war da plötzlich ein komplett anderes Spiel. Also es war völlig wild. Sobald der Anschlusstreffer dann mit 2 oder der Führungstreffer dann mit das 2:1 kam, war bei uns so langsam die Panik da, weil wir kennen unseren Verein und 2:1 hat noch gar nichts zu bedeuten. Da hieß es sofort, wir müssen nachlegen, weil Stuttgart einfach anfällig dafür ist, dann direkt einen Gegentreffer zu kassieren. Und dann kam das 3:1 und selbst da waren wir nervlich noch nicht wieder auf der Höhe zu sagen, okay, jetzt können wir entspannt das Spiel gucken. Im Gegenteil, da war es dann auch, bitte jetzt bloß nicht nachlegen lassen, weil dann geht es wirklich bergab. Und erst als so wirklich dieses 4:1 kam in der Nachspielzeit und erst als der Anpfiff dann auch wirklich, als das Spiel abgepfiffen wurde, war dann auch wirklich so eine Grundentspannung da. Dann war man auf einmal erleichtert, gleichzeitig total aufgeregt, euphorisch. Es war vollkommen wild. Also, sowas hat man einfach nicht mitten in der Saison, wo noch alles tabellentechnisch offen ist. Und entsprechend, diese Euphorie hat sich jetzt auch durch die ganze Woche gezogen und langsam kommt schon wieder so ein bisschen die Nervosität vor Samstag.
Würdest du sagen, also ich glaube, jeder Fan kann da so ein bisschen mit verfolgen, auch wenn man den Spielverlauf sieht, dass man da ja auch wirklich so einen Tal der Emotionen auch durchlitten und durchschritten hat. Was nimmst du denn aus diesem Spiel mit? Und ja, wie gehst du jetzt tatsächlich in den finalen letzten Spieltag rein?
Ich würde ja gern sagen, betrunken, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, die emotionstechnisch war echt alles dabei. Also von kompletter Resignation bis hin zu absoluter Freude und Euphorie. Und man hat einfach am Ende dann auch gesehen, die Mannschaft kann es und die Mannschaft will es auch. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Mannschaft es für sich mitnimmt. Aber der Verein selber macht auch gerade einfach sehr viel Stimmung für Samstag schon. Also baut so ein bisschen die Euphorie auf, zeigt immer wieder Spielerstimmen, die zeigen oder die zumindest sagen, dass sie Bock haben. Und wir hoffen natürlich alle, dass sie das in das Spiel mitnehmen. Und ich werde super nervös in dieses Spiel reingehen. Ich werde mich aber auch darauf freuen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das jetzt noch nehmen lassen wollen. Also klar kann natürlich dann sein, dass die ersten 10 Minuten wieder alle so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen bringen. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber ich glaube, das Stadion wird am Samstag regelrecht brennen.
Ja,
Sowohl die
das
Fans als auch die Mannschaft.
kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ihr habt jetzt einen Gegner, der hat sich am 33. Spieltag sichern können. Der TSG Hoffenheim, die waren ja selber auch mit in der Verlosung noch. Wir hatten ja noch den Tim dabei im Vorbericht. Der hatte ja auch noch mitgelitten und haben dann tatsächlich Union Berlin mit 4:2 geschlagen. Das ist natürlich auch eine Nummer und zeigt jetzt nicht, dass es der, oder sagt jetzt nicht, dass es der leichteste Gegner wird. Allerdings geht's für die um nichts. Was erwartest du dann von den Hoffenheimern? Und wenn du dich aus dem Fenster lehnen müsstest, was tippst du für das Spiel?
Ja, also ich glaube nicht, dass Hoffenheim jetzt sich einfach da so hinstellt und einfach nur so hier zum kleinen Sonntagskick vorbeikommt. Ich glaube schon, dass sie gewissen Ehrgeiz zeigen, das Spiel auch gewinnen zu wollen. Aber dadurch, dass es für sie um nichts mehr geht, ist da halt natürlich die Motivation dahinter eine ganz andere. Wenn man sagt, wir wollen ein Spiel gewinnen, wie bei uns, wo wir sagen, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Deshalb, man darf Hoffenheim auf gar keinen Fall unterschätzen, auch nicht, obwohl unser alter Trainer bei ihnen quasi auf der Bank sitzt. Ich glaube, die werden schon kämpfen, aber ich bin der Überzeugung, dass es mindestens 2-0 für Stuttgart am Ende werden kann.
Also du gehst auch mit dem positiven Gedanken in das Spiel gegen Hoffenheim. Das ist doch schön, wenn du jetzt diese Ansetzungen siehst bei den anderen Clubs. Also wie wir jetzt gerade, du warst ja gerade schon da, als der David uns berichtet hat, dass der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen spielt. Für die geht es ja noch um was. Die wollen sich Platz 6 sichern. Jetzt schauen wir mal, Schalke spielt gegen RB Leipzig. Bei denen geht es jetzt um nichts mehr. Die können weder nach oben noch nach unten was tun. Die sind gesicherter Dritter. Trotzdem ist RB Leipzig eine gute Mannschaft. Die haben zuletzt die Bayern geärgert. Und der FCA, auch die sind ja mit 34 Punkten für euch noch total greifbar. Die spielen in Gladbach gegen Borussia Mönchengladbach. Wie siehst du denn die anderen Konkurrenten gerade mit ihrem Programm?
Ich glaube, das macht mich fast nervöser wie unser eigenes Spiel. Also klar, die haben ein unfassbar schwieriges Programm allesamt, aber die werden genauso kämpfen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass eine von den Mannschaften aufgegeben hat bisher. Ich habe mir die Spiele alle angeschaut am Wochenende, ich habe mir die Konferenz angeschaut und man merkt einfach, da ist noch ein gewisser Kampfgeist da und die werden jetzt nicht hier den Schwanz einziehen und sagen, oh mein Gott, wir haben hier super schwere Gegner, das war's für uns. Die werden kämpfen. Und ich glaube, das ist das, was mir wirklich am meisten Bauchschmerzen fürs Wochenende macht. Dass, falls unsere Mannschaft doch irgendwie irgendwelchen Anfälle bekommt von wegen Arbeitsverweigerung auf dem Platz, dass die Konkurrenz das natürlich definitiv ausnutzen wird, weil das ist bei denen sicherer wie bei uns.
Also, wenn ich das mal sagen darf, ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart da sich am wenigsten Gedanken machen muss. Also Schalke und Bochum sich gefährdet da tatsächlich. Und auch tatsächlich den FCA. Wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen müsste, würde ich sagen, dass Stuttgart wahrscheinlich auf Platz 14 die Saison beendet. Ist jetzt halt nur meine Vermutung. Das wäre jetzt auch eine Frage, könntest du damit leben? Siehst du das auch? Denkst du, nee, ihr bleibt auf Platz 15 kleben? Oder siehst du sogar noch den Relegationsrang für euch in Gefahr? Und wenn du euch in trockenen Tüchern siehst, wer denkst du, wird denn der Relegationsplatzinhaber? David hat ja gerade gesagt, er denkt, die Bochumer bleiben auf Platz 16.
Also ich gehe stark davon aus, dass sich an der Tabelle nicht mehr viel ändern wird, sondern dass es jetzt in erster Linie genau so bleiben wird, wie wir es gerade haben. Also zum Großteil. Das heißt, Bochum wird auf dem Relegationsplatz bleiben, Schalke wird wahrscheinlich direkt absteigen. Das sind doch so die einzigen zwei, wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass sie tauschen könnten. Ansonsten, ich denke, die Mannschaft, also die Stuttgarter Mannschaft wird zeigen, dass sie das nicht mehr hergeben und dass sie sich einfach auf den 15. Platz behaupten und Augsburg ebenfalls gewinnen wird. Das ist das, wovon ich momentan ausgehe oder womit ich super glücklich wäre natürlich. Also ich beschwere mich auch nicht, wenn wir noch 14. wären, aber irgendwas in mir sagt, wir hätten es nicht verdient.
Ich glaube tatsächlich, alle da unten, ne, haben es gerade echt nicht verdient. Da würde ich fast noch Hoffenheim mit einbeziehen wollen, die auch wirklich nicht so eine gute Saison gespielt haben. Also ich glaube, wir waren da schon so eine kleine Therapie- und Leidensgruppe letzten Freitag, wo keiner eigentlich dachte, dass sein Verein jetzt mal so ernüchternd betrachtet, es jetzt so richtig verdient hat. Aber natürlich, als Fan will man drinbleiben. Und ich würde es auch jedem von meinen Podcast-Gästen jetzt auch wünschen. Ich glaube, das kommt wirklich darauf an, also A, auf die Tagesform. Natürlich jetzt am Samstag, wer steckt diesen Druck, den es ja definitiv gibt, am besten weg? Und wer hat auch sein Personal fit an Bord? Die einen oder anderen gehen halt nun mal auf dem Zahnfleisch. Der FCA zum Beispiel hat jetzt eine Sperre, ein paar sind verletzt und angeschlagen, aber auch Gegner, die noch was mitzuspielen haben, berichten von Ausfällen. Jetzt bei Bayer Leverkusen, die Innenverteidigung fehlt, ist sehr stark ausgedünnt, die noch gegen Bochum spielen. Ja, ich glaube, da sind so viele kleine Stellfaktoren, es macht es ganz, ganz schwer, das zu prognostizieren, wie es dann ausgeht. Ja, und mit deiner genannten Tabelle könnte ich auch sehr gut leben. Meine Abschlussfrage an dich eigentlich, oder es sind eigentlich immer zwei Fragen, wie an den David: Wenn ihr auf den Relegationsplatz hypothetisch rutschen würdet, wie würdest du sagen, sind eure Chancen zum Beispiel jetzt gegen den HSV? Und zweite Frage, eure Saison oder die Saison des VfB in einem Satz?
Katastrophal in einem Wort, könnte ich das sogar sagen, weil die Saison war echt... Es war eine Achterbahnfahrt, und zwar nach unten, würde ich sagen. Eine Achterbahnfahrt nach unten. Ja, und was die Relegation angeht, also gegen HSV, wenn natürlich ein krasses Spiel. Super spannend, und ich tue mich tatsächlich ziemlich schwierig, das einzuschätzen. Ich glaube, Stuttgart hätte gute Chancen, weil sie nochmal die Möglichkeit hätten, ihren Kampfgeist zu beweisen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass eben in solchen Spielen es dann auch immer so ist, Stuttgart legt ein gutes Spiel ab und macht aber am Ende nicht die Tore. Und ich habe das Gefühl, das wäre so ein Spiel, wo genau das der Fall wäre. Sie würden gut spielen, sie würden ein tolles Spiel abliefern, sie würden kämpfen, aber der Ball würde nicht in diesem Tor landen.
Spannender wäre für euch wahrscheinlich auch die Partie gegen Heidenheim. Noch ist es ja nicht ganz so raus, ob es Heidenheim, die gerade auf Platz 2 der zweiten Liga sind mit 64 Punkten, oder der HSV mit 63 auf Platz 3 werden. Dann hättet ihr ja schon fast ein kleines Derby.
Ja, also allein deshalb ist es so ein Grund, wo ich immer selber sage, es geht nicht, dass Heidenheim in Liga 1 ist und Stuttgart in Liga 2. Das ist einfach inakzeptabel, und allein deshalb schon... hoffe ich natürlich, dass wir oben bleiben und nicht gegen die in der Relegation dran müssen. Allerdings wäre das halt auch so eine Mannschaft, wenn man gegen die in der Relegation spielen würde, die würde man, glaube ich, massiv unterschätzen.
Ich glaube, da sagst du was, nämlich die haben nicht so den Druck, aussteigen zu müssen. Die machen gute Arbeit, das muss man tatsächlich neidlos anerkennen. Aber ich glaube, die haben jetzt nicht so wie der HSV den Druck, an dem man halt auch zerbrechen kann, dass es jetzt auf Biegen und Brechen hochgehen muss. Das ist jetzt, na, die haben einfach eine ganz andere Ausgangssituation als jetzt noch die Heidenheimer.
Ja, das kommt eben auch noch dazu, aber ich glaube, die würden eben diesen Ehrgeiz einfach beweisen und zeigen und dann trotzdem kämpfen. Und ich glaube, man unterschätzt die ganz schnell.
Ja, das kann passieren und sollte man, glaube ich, in der Relegation tunlichst vermeiden. Deswegen, alle, die jetzt da unten drin sind, können noch auf den Relegationsplatz rutschen, sprich Augsburg, Schalke, Bochum ist ja gerade auf dem Relegationsplatz und auch die Stuttgarter. Das heißt, ich glaube, alle da unten sind gewarnt. Es kann ja für jeden also noch in die Relegation gehen. Und diese zwei Sonderspiele, die braucht eigentlich keiner. Liebe Ju, ich bedanke mich und auch bei deinem Hund. Liebe Grüße an der Stelle für eure Teilnahme bei uns in einer zweiten Folge zum Abstiegskampf in unserem Podcast. Und mein schwäbisches Herz sagt auch natürlich viel Erfolg an euch Stuttgarter. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn ich raten dürfte, dass Stuttgart da die wenigsten Probleme haben wird, die Klasse zu halten am Wochenende. Deswegen vielen Dank und euch viel Erfolg, und falls du noch ein paar letzte Worte loswerden willst, dann sehr gerne.
Ja, von mir natürlich auch vielen Dank, von meinem Hund auch. Tut mir leid, ich mache manchmal ein bisschen Lärm. Und ich wünsche euch auch alles, alles Gute für diesen letzten Spieltag. Ich drücke euch die Daumen.
Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine kleine Pause und danach geht's weiter mit Podcast Folge 2 mit Manu, ebenfalls VfB Stuttgart-Fan. Bin sehr gespannt, ob er eine ähnliche Meinung hat wie die Ju. Und mit Anna, Schalke-Fan. Beide habt ihr schon in der letzten Episode kennengelernt. Bleibt dran.
So, da sind wir auch schon wieder, und jetzt mit unserem Geschwätz Abstiegskampf der Talk Teil 2. Ich darf jetzt an dieser Stelle den Manu und die Anna begrüßen, Fan vom VfB Stuttgart und von Schalke 04. Deswegen gucken wir doch jetzt mal auf die Tabelle. Wie sieht es denn aus wo sind Stuttgart und wo sind Schalke gerade in der Tabelle? Also die Stuttgarter, die haben sich am letzten Spieltag vom Relegationsplatz oder aus den Abstiegsrängen auch verabschiedet, sind jetzt momentan auf Rang 15 mit 32 Punkten und einem besseren Torverhältnis wie der FCA. Sie haben nämlich eine Tordifferenz von minus 12. Der FC Augsburg, vergessen wir nicht, wir haben 34 Punkte, haben aber das schlechtere Torverhältnis, nämlich von minus 19. Schalke dagegen, die haben 31 Punkte und ein Torverhältnis von minus 34. Momentan sind sie damit natürlich auf dem 17. Platz, aber man sieht, es geht alles so eng zu. Also es ist also noch alles möglich. Deswegen, zuerst einmal Anna, an dich die Frage. Wie hast du für dich den letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gesehen und warst du überrascht, dass es so ausgegangen ist?
Ja, es war ein sehr intensives Spiel. Ich war auch im Stadion und habe das alles live erlebt. Der eine Punkt war natürlich eigentlich zu wenig. Im Abstiegskampf ist es ja schon auch so, dass man sich irgendwie auf andere Mannschaften mal verlässt und das geht aber meistens nicht auf. Das ist mein Fazit. Über das Ergebnis war ich jetzt nicht so überrascht. Also ein Sieg hätte mir besser gefallen. Aber im Endeffekt müssen wir mit dem einen Punkt leben und können damit auch ansatzweise zufrieden sein.
Ja, das mit den anderen Mannschaften kann ich gerade momentan sehr gut nachvollziehen. Ich war nämlich gegen Dortmund auch im Stadion und habe dann natürlich davor beobachtet, was passiert bei der Partie Mainz gegen den VfB Stuttgart. Habe mich natürlich zuerst noch gefreut, oh toll, Mainz geht in Führung. Es tut mir leid, Manu, dass ich das jetzt so sagen muss, weil man hat natürlich geschaut, wie geht dieses Spiel aus, weil wenn der VfB nicht gewonnen hätte, dann wäre natürlich der FC Augsburg durch gewesen. Aber der VfB, der hat seine Hausaufgaben gemacht und in Mainz mit 1:4 gewonnen. Und deswegen natürlich auch an dich die Frage, warst du überrascht, dass es so hoch ausging? Und wahrscheinlich bist du einmal explodiert, oder?
Explodiert auf jeden Fall. Erstmal hallo in die Runde vor allem. Explodiert, ja. Beim 1-0 von Mainz bin ich erstmal explodiert über das Kollektivversagen der Abwehr von uns. Und dann explodiert vor Freude, weil es dann einfach 4-1 ausging, womit, glaube ich, keiner gerechnet hat. Ich habe auf den Sieg gehofft, habe ich letztes Mal auch, glaube ich, so gesagt. Dass es dann so eindeutig wird oder so hoch vom Ergebnis, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. War aber auch der letzten halben Stunde zuzuschreiben, weil die einfach wirklich gut war und effizient vor allem.
Ja, also ich muss auch sagen, richtig krass, was eure Mannschaften da rausgeholt hat. Birgit und mir ging es ja nicht ganz so gut. Birgit war auch im Stadion. FCA hat ja bekanntermaßen 3:0 gegen Dortmund verloren und sich eine dumme rote Karte, die auch sehr kritisch diskutiert wird, geleistet. Anna, ihr habt 2:2 gespielt. Du hast wahrscheinlich dir doch auch ein bisschen mehr erhofft, weil es hat jetzt nicht ganz gereicht, um den 17. Tabellenplatz zu verlassen. Was hat da noch vielleicht gefehlt und wie sieht denn die aktuelle Lage im Abstiegskampf bei euch Schalkern aus? Wie denkt ihr darüber?
Was hat gefehlt? Also wir waren ja davor auf dem Relegationsplatz und dadurch, dass der VfB Stuttgart dann gewonnen hat, am Sonntag sind wir ja auf den 17. Tabellenplatz runtergerutscht. Ich glaube, es hat die letzte Zielstrebigkeit gefehlt. Was ich der Mannschaft auf keinen Fall absprechen will, ist, dass sie das wollen. Also es ist eine Mannschaft, die hat gezeigt, wir wissen, wie dieser Abstiegskampf funktioniert. Das war zum Beispiel bei dem Abstieg vor 2 Jahren komplett anders. Die Lage ist, also es ist ja noch alles möglich. Wir können noch den direkten Klassenerhalt schaffen, wir können noch in die Relegation kommen, wir können noch direkt absteigen. Und deswegen ist es eine sehr große Anspannung, wie ich das so aufnehme in der Schalker Fangemeinde. Weil, ja, morgen gegen Leipzig auswärts, unsere Auswärtsbilanz ist nicht gut. Vor allem gegen Teams, die weit oben stehen, wie es Leipzig tut, es ist so eine Mischung aus großer Nervosität, wie wenn man kurz vor einer ganz wichtigen Prüfung steht, und, glaube ich, auch einfach Angst.
Was für ein gelungener Vergleich. Ich glaube, da fühlt sich jetzt auf jeden Fall jeder rein in ja, dieses Gefühlschaos, was auch in jedem, der so im Abstiegskampf steckt, so drinne ist. Manu, ich glaube, du kannst jetzt bestimmt nicht ganz so viel sagen, was euch gefehlt hat. Von dem her an dich dann gleich die Frage bei einem 4:1. Wie sieht dann bei euch die Lage im Abstiegskampf aus? Ist so, die Ju war gestern schon sehr euphorisch und hatte ein gutes Gefühl. So viel kann ich schon mal ausrichten. Wie sieht es bei dir da innerlich und emotional aus?
Also ich fahre morgen nach Stuttgart mit dem Zug, um mich volllaufen zu lassen und das nicht vor Frust, um mal so viel zu sagen. Ich hoffe, ich fliege damit nicht auf die Schnauze. Ich gehe aber davon aus, dass wir die Klasse halten. Das, wenn wir jetzt die Klasse nicht halten, das ist wirklich eine Steilvorlage. Und wenn man es da verkackt, man wäre auch so selber schuld, aber da, man hat es dann nicht anders verdient, wenn wir es jetzt noch aus der Hand geben würden. Und ja, keine Ahnung, wie das Ergebnis morgen sein wird. Aber es muss für die Klasse auf jeden Fall reichen.
Ja, dann sind wir mal gespannt, ob ihr das schafft oder nicht. Es geht ja für euch dann doch gegen Hoffenheim. Und die haben natürlich letzte Woche auch, aus meiner Sicht zumindest, doch überraschend 4:2 gegen Union Berlin gewonnen. Und Union Berlin ist ja Champions League-Aspirant. Also ich denke, wenn ich mir da jetzt eine Meinung erlauben darf, einfach wird es nicht, aber ihr habt natürlich eure Cannstatter Kurve da auf jeden Fall hinter euch, ne? Also es ist natürlich dann schon, denke ich, ein ausschlaggebender Punkt. So, Anna, ihr dürft ja nach Leipzig fahren. Was erwartest du da speziell von der Mannschaft? Gibt es denn eigentlich Argumente, warum ihr das jetzt schafft, die Klasse zu halten? Oder halt auch auf der anderen Seite, warum ihr es jetzt eher nicht schafft, die Klasse zu halten? Also mit was rechnest du genau auf Leipzig?
Also warum wir es schaffen, die Klasse zu halten, die Mannschaft war ja schon abgeschrieben nach der Hinrunde. Also wir standen ja schon ganz lange so, ja, Schalke ist die erste Mannschaft, die wieder runtergeht. Und dann war ja die Rückrunde, auch nach dem Trainerwechsel dann. Also ich bin immer noch überrascht über manche Ergebnisse, die wir da eingefahren haben. Ich finde, allein deswegen haben wir es verdient, die Klasse zu halten. Was dagegen spricht, dass wir die Klasse halten, ist, dass unsere Hinrunde katastrophal war. So, also wir haben da so viel liegen lassen, auch Spiele, die man hätte gewinnen müssen. Die Hypothek aus der Hinrunde ist einfach sehr, sehr groß und das bricht uns jetzt, glaube ich, das könnte uns morgen das Genick brechen, was ich erwarte vom Team, aber das werden die auch umsetzen, dass die sich reinhauen, in jeden Zweikampf reingehen, egal wie brutal der auch sein mag. Und ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen hofft, dass Leipzig, weil sie ja noch das Pokalfinale spielen, vielleicht Spieler schont morgen. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Und ich denke auch, dass Thomas Reis, unser Cheftrainer, das dem Team so mitgeben wird.
Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, weil, wie gesagt, in Leipzig ist natürlich schwierig. Leipzig ist heimstark, darf man nicht vergessen. Aber ja, wer weiß, vielleicht wird geschont, wobei es ja dann eigentlich auch eine normale Trainingswoche natürlich ist für die Leipziger. Die gehen halt dann einfach nur ein bisschen später in die Pause. Deswegen wird man sehen, schont der Trainer Kräfte oder schont er sie nicht? So, Manu, ihr habt es natürlich ausgerechnet, ein Derby, kann man sagen, ja, vor der Brust. Hoffenheim ist ja gerade mal circa 1,5 Stunden mit dem Auto weg von Stuttgart. Und dann ist es natürlich tabellarisch auch so spannend. An dich natürlich die gleiche Frage. Was erwartest du von deiner Mannschaft und gibt es Argumente, warum ihr es jetzt ausgerechnet schafft oder eben nicht schaffen solltet, die Klasse zu halten?
Also ich möchte sagen, es ist auf keinen Fall ein Derby. Niemals ist es das. Aber ich erwarte natürlich, dass die morgen von Anfang an Gas geben. Es ist noch nichts geschafft. Wir sind dem Ziel, Klassenerhalt, sehr nah. Aber man muss trotzdem alles geben. Klar, man könnte sagen, Hoffenheim hat jetzt einen Spannungsabfall. Die haben die Klasse gehalten. Man kann aber auch andersrum sagen oder andersrum deuten, der Druck ist jetzt weg und die können befreit aufspielen. So, das kann natürlich auch passieren. Deswegen, man muss auf jeden Fall von der ersten Minute an wach sein. Ist beim VfB nicht immer der Fall. Ich hoffe, dass es morgen sind. Und ja, mit dem Stadion, mit der Kantscha der Kurve, es kann nochmal der 12. Mann einfach da sein und dann sollte das klappen mit dem Sieg morgen.
Ja, wie gesagt, ich weiß, Hoffenheim mag immer keiner so wirklich. Wir ja auch nicht. Das war halt so. Dass es relativ nah beieinander ist, dass es regional halt einfach ist, weil beide Vereine einfach auch aus Baden-Württemberg kommen. Deswegen habe ich es jetzt als Derby bezeichnet. Aber gut, mein Fehler, es tut mir leid. So, dann die Frage. Jetzt kann es ja auch blöd doch passieren, dass einer unserer drei Mannschaften, uns kann es ja noch genauso treffen, in die Relegation muss. Deswegen die Frage erstmal an dich, Anna. Wenn ihr in die Relegation müsstet, gegen wen würdest du dann gerne spielen und würde Schalke es schaffen oder eher nicht?
Wenn wir in die Relegation müssen, dann würde ich gerne gegen den HSV spielen, also lieber als gegen Heidenheim. Und ich weiß gerade gar nicht, wer auf dem vierten Platz ist in der zweiten Liga. Und ich denke, dass Schalke das schaffen würde, ja.
Manu, wie siehst du es? Relegation, ja, nein, Heidenheim, Hamburg?
Also auf uns bezogen, Relegation, nein. Ich hau jetzt mal einen raus und mache mich damit nicht so sympathisch, glaube ich. Ich tippe, dass Augsburg in die Relegation muss. Und da bin ich echt dann mal gespannt. Und ich tippe auf Hamburg, dass Augsburg gegen Hamburg die Relegation sein wird.
Da machst du dich nicht unbeliebt. Ich rechne ehrlich gesagt momentan, Stand heute, Stand jetzt auch damit. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich habe kein gutes Gefühl für morgen. Auch wenn ich natürlich nochmal beten werde, dass es andersrum läuft. Irina, du gehst da mit mir mit, oder?
Nee, also ich will ja überhaupt nicht an die Relegation denken. Die ist für mich so übertrieben weit weg gerade. Also ich hoffe ja tatsächlich, wie ich es auch in unserem Vorbericht schon gesagt habe, dass tatsächlich das das andere Ergebnis, Spektakel auf den anderen Spielfeldern dafür sorgt, dass wir nicht runter müssen, weil an uns, glaube ich, nicht ganz so arg an unsere Jungs. Dafür müssten ja Bochum und Stuttgart beide gewinnen. Auch noch am besten Schalke, ja, daran glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube zumindest, dass Stuttgart aus der Verlosung ist, weil auf dem Papier das leichteste Schlussprogramm, Auffahrt oder Auftrieb haben sie gerade durch dieses Spektakel gegen Mainz und die anderen werden definitiv mehr kämpfen müssen auf ihren Plätzen und deswegen ist es unglaublich schwer, zu tippen. Aber lieber Manu und liebe Anna, vielleicht in der Reihenfolge, wenn ihr schon sagt, also Manu, du hast dich ja schon vorweggegriffen, wer die Relegation deiner Meinung nach spielt. Wer geht denn dann direkt runter und auf welchem Platz gehen die Stuttgarter aus der Saison?
Gute Frage. Welchen Platz wir erreichen? Auf jeden Fall nicht den direkten Abstiegsplatz. Meine Befürchtung ist tatsächlich, und das würde ich extrem schade finden, dass Schalke direkt runter muss. Schalke gehört für mich in die erste Liga und die haben jetzt so gut aufgeholt, auch einen riesen Rückstand. Und ja, sie sind für mich nochmal diese Saison und vor allem in der Rückrunde nochmal deutlich sympathischer geworden. Und ja, ich tippe aber, dass Schalke direkt leider runter muss.
Ja, Anna, wie siehst du?
Danke auf jeden Fall, Manu. Das macht mein Herz fertig. Ich hoffe natürlich nicht, dass Schalke direkt runtergeht, sondern der VfL Bochum noch. Und Hertha ist ja sowieso schon abgestiegen. Ich muss einfach daran glauben, dass morgen ein kleines Wunder passiert.
Ja, alles andere würde ja dem Fanherz auch widersprechen. Also bei mir ist es so, ich gehe halt einfach mit einem schlechten Gefühl in dieses Spiel von uns rein. Na, weil dann kann ich schon mal nicht so enttäuscht werden, in Anführungszeichen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir natürlich die Klasse halten, ob jetzt auf Platz 14 oder 15, ist mir eigentlich relativ egal. Meinetwegen auch gerne höher, aber wie gesagt, Hauptsache über dem Strich. So, und dann dürft ihr aber gerne noch eure Tipps raushauen. Anna, wie spielt denn Schalke in Leipzig?
Oh. Ach, ja, ich, wie gesagt, ich muss an ein Wunder glauben und deswegen sage ich, dass Schalke gewinnt mit 1-0, ganz knapp. emotionaler Ausnahmezustand. Und dann muss ich mal sehen, was die anderen Mannschaften machen, die da noch unten stehen, weil ja, ist ja alles ein bisschen voneinander abhängig.
Das stimmt, das stimmt. Manu, dein Tipp für Stuttgart gegen Hoffenheim?
Ich sag 3-1 für Stuttgart morgen. Aber erst, will noch dazu erwähnen, erst kurz vor Schluss, dass es kurz vor Schluss entschieden wird, so in der 85. Minute.
So ein bisschen in einem Mainz-Revival.
Ja, aber von mir aus kann gerne Stuttgart in Führung gehen, dass man sich am Anfang nicht direkt wieder aufregen muss. Das wäre mir echt recht.
Ja, wir sehen schon, wir Fans, wir haben es nicht so ganz einfach. Wir leiden mit, wir fiebern mit. Jetzt haben wir alle den ungewollten Showdown am 34. Spieltag. Bin ich ein bisschen neidisch auf unseren Podcast-Gast vom Freitag, auf den Tim, der sich schon am 33. Spieltag mit Hoffenheim retten konnte. Bremen hat sogar noch einen Spieltag zuvor geschafft. Sehr beneidenswert, die Lage da auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir unser Herzschlagfinale. Ich glaube, wir sind alle irgendwo im gleichen Topf und müssen doch irgendwie, wie Manu es ja schon getan hat, uns gegenseitig den Abstieg oder die Relegation wünschen. Es ist einfach nicht schön. Und ja, die Lage sieht halt einfach wirklich so aus, dass zwischen dem Rang 17 und Rang 14, den der FCA beklettert, einfach nur 3 magere Pünktchen sind und ein paar Tore. Ja, Schalke und Bochum, da lastet auf jeden Fall eine Hypothek mit der hohen Tordifferenz drauf. Da sieht es in Stuttgart und Augsburg, wie Birgit schon sagte, ein bisschen besser aus. Ja, also ich glaube, lasstet die Spiele beginnen. Morgen wird es spannend genug. Und wer auf dem Relegationsplatz landet, der wird es ja entweder mit dem HSV zu tun bekommen oder mit Heidenheim. Der vierte und der erste in der Liga spielt da keine Rolle mehr. Ja, entweder HSV und Heidenheim und beides sind nicht einfach. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass keiner von uns diesen Zusatzmeter gehen muss. Ich bedanke mich jetzt bei euch, dass ihr es auch genauso wie die anderen beiden, Hugh und David, geschafft habt, nochmal Gast bei uns zu sein und wünsche euch trotz allem, trotz aller Rivalität, viel Erfolg.
Gleichfalls.
Gleichfalls.
Ja, und von mir natürlich auch noch ein riesengroßes Dankeschön. Hat auch diese Woche wieder Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren und zu plaudern. Wir wünschen uns ja gegenseitig alle nichts Schlechtes, ne? Aber wie gesagt, es kommt halt so, wie es kommt und es liegt ja nicht in unserer Macht. Wir sind ja einfach nur, in Anführungszeichen, Fans, die halt mit ihrer Mannschaft mitleiden. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Nur ein paar Kleinigkeiten noch. An erster Stelle möchten die Irina und ich natürlich unserer zweiten Mannschaft gratulieren, die letzte Woche den Klassenerhalt geschafft hat. Momentan steht der FC Augsburg 2 mit 51 Punkten nach 37 Spieltagen auf Platz 11 der Regionalliga Bayern. Spielt am Wochenende, nämlich auch morgen um 14 Uhr, noch bei Türkgücü München. Türkgücü momentan auf Rang 13 mit 50 Punkten, also relativ tabellarisch gesehen ähnlich. Schauen wir mal, wer dieses Duell für sich entscheiden kann. Und was ich natürlich noch sagen möchte, ich habe wie immer, und das mache ich auch sehr, sehr gerne und die Irina natürlich auch, einen Blick in die Frauenabteilung geworfen. Ja, morgen ist nämlich auch bei den Frauen ein, zum Beispiel Saisonfinale. Die spielen noch gegen die Spielgemeinschaft Dietmannsried und Untrasried. Ja, morgen 17 Uhr, bisschen unglücklich angesetzt, da ja morgen auch bei den Profis das Saisonfinale ist. Die FCA-Damen, die stehen momentan auf Rang 2 in der Tabelle. 3 Punkte hinter Rang 1, das ist Währingen. Und sie müssen gewinnen, um in die Bezirksoberliga aufzusteigen. Währingen reicht halt allerdings nur unentschieden. Deswegen, es wird noch richtig knapp werden. Die Frauen 2, die haben bereits das letzte Spiel hinter sich. Die haben wirklich eine tolle Rückrunde jetzt gespielt, haben sich da von Rang 6 oder 7 nach oben auf Rang 4 gearbeitet in der Kreisklasse und die dürfen jetzt schon in die Sommerpause gehen. Unsere B-Juniorinnen spielen ja am höchstklassigsten. Die sind ebenfalls fertig. Die bleiben in der Landesliga Süd. Da haben sie in ihrem ersten Jahr jetzt Rang 6 erreicht. Bin ja gespannt, was sie nächstes Jahr machen. Da haben sie nämlich Unterstützung von meiner Tochter mit dabei und einigen ihrer Mannschaftskollegen. Die D1, die hat morgen auch ihr letztes Spiel. Die haben aber ihren Meistertitel bereits souverän verteidigt. Die D2, die spielen ja immer ohne Wertung, spielen morgen aber auch. Und dann gibt es noch ein dickes, fettes, herzliches Glückwunsch an die C-Juniorinnen. Die haben nämlich gestern, also am Donnerstag, den Aufstieg in die Bezirksoberliga klargemacht. Die haben 10:0 gegen den Tabellendritten Dachau gewonnen. Haben noch 2 Spiele vor sich, wollen natürlich den Meistertitel haben, sind aktuell Tabellenführer, aber punktgleich mit Gilching, die auf dem 2. Rang sind. Wird also noch richtig spannend. Das heißt, wenn ihr im Juni Bock auf Fußball habt, schaut es gerne in der BFV-App rein. Da steht drin, wann die Mädels ihre letzten Spiele haben. Sie freuen sich natürlich genauso über Support, wie es die Profis oder auch die Nachwuchsmannschaften im Herrenbereich tun. Deswegen schaut es da gerne mal vorbei. So, und dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich wünsche euch für morgen ganz, ganz dicke Nerven, fett wie wie Stahlseile. Also wirklich, drückt uns allen die Daumen, dass wir die Klasse direkt halten und nicht in die Relegation müssen. Ich möchte nämlich auch keinen Vorbericht für ein Relegationsspiel machen müssen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Ich möchte einfach nur nächste Woche eine schöne Nachberichtsfolge mit der Irina aufnehmen, wo wir euch dann ein paar aktuelle Gerüchte auch noch erzählen werden. Ja, aber Entschuldigung, in die Relegation. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Das machen, glaube ich, unsere Nerven nicht mit. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch was. Servus!
Puppengeschwätz. Der FCA-Talk.